Und heute Morgen kommen wir zu einem ersten Höhepunkt eigentlich in dieser Reihe über die Gnade Gottes. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, der Arbeitstitel für diese Serie lautet Menschen der Gnade. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Menschen der Gnade werden, dass wir uns von seiner Gnade leiten lassen, dass wir aus seiner Gnade schöpfen, dass wir nicht in eigener Kraft und Anstrengung und Bemühung leben, sondern aus seiner Gnade. Nun, das ist leicht gesagt und klingt erst einmal ein bisschen religiös, aber so ist es nicht gemeint, sondern die Gnade ist eine reale Kraft. Die Gnade ist etwas Echtes, etwas Wirkliches. Etwas, das uns tatsächlich zu einer Lebensveränderung und Lebenserneuerung verhelfen kann. Heute ist ja, wie ich gestern erst festgestellt habe, wieder einmal eidgenössischer Dank-, Buß- und Bettag. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieser Tag, der überkommt mich immer so von hinten. Mit anderen Worten, es ist mir nicht bewusst, dass dieser Tag vor der Tür steht. Und deswegen bereite ich mich auch nicht besonders darauf vor, geschweige denn, dass ich eine spezielle Predigt dazu halten würde. Ich denke dann jeweils, ist das komisch? Ist das arrogant oder ist das Gleichgültigkeit gegenüber althergebrachten Gewohnheiten und Traditionen? Ich glaube nicht. Sondern ich glaube, dass wir mit solchen Feiertagen, die ja nicht wirklich in dem Sinne biblische Feiertage sind, relativ locker umgehen dürfen. Und ich denke dann jeweils auch, eigentlich ist für mich jeden Tag im Jahr Dank-, Buß- und Bettag. Jeden Sonntag sowieso, aber eigentlich auch jeden Tag. Wenn du verstehst, das Konzept des Dankens, das Konzept der Buße in dem Sinne, dass du umkehrst und deinen Sinn erneuerst, so ist es nämlich eigentlich gemeint, und des Betens, dann ist das etwas, das du jeden Tag tust. Und deswegen eigentlich auch nicht nötig hast, dass man einmal im Jahr einen bestimmten Tag festsetzt, den man eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag nennt. Eidgenössisch, dieses Wort gefällt mir besonders. Ich bin eidgenössisch diplomierter Buchhändler und eidgenössisch diplomierter Fotograf. Okay, aber heute fungiere ich hier als himmlisch diplomierter Prediger. Lass uns weitermachen mit diesem wunderbaren Thema der Gnade. Und zwar kommen wir heute zu, wie gesagt, einem Höhepunkt, nämlich die Verkörperung der Gnade. John Wesley hat gesagt, hüte dich davor, in trüben Gedanken zu versinken. Du bist von 10.000 Gnadenerweisen umfangen, sie sollen dich in demütige Dankbarkeit versetzen. Ein wunderbares Zitat hier von John Wesley, einem Evangelisten des 18. Jahrhunderts und Begründer der Methodistenkirche. Hüte dich davor, in trüben Gedanken zu versinken. Du bist von 10.000 Gnadenerweisen umfangen. Sie sollen dich in demütige Dankbarkeit versetzen. Wir haben letztes Mal eingehend über David gesprochen. Und ich habe letztes Mal auch schon darüber gesprochen, dass Jesus aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist. Und kürzlich habe ich eine Schriftstelle gefunden in der Apostelgeschichte, wo das sehr explizit auch gesagt wird. Nämlich in Apostelgeschichte 13, die Verse 22 und 23. Und kurz nachdem ich diese längere Predigt von Stephanus übersetzt habe in Apostelgeschichte 8, stoße ich auf Apostelgeschichte 13, wo Paulus eine ganz ähnliche Predigt hält. Wo er auch die Geschichte Israels aufrollt, praktisch bei Adam, und irgendwie nicht mehr aufhören will. Und auch diese Predigt ist vollumfänglich niedergeschrieben in der Apostelgeschichte. Und ich denke, irgendetwas muss da dran sein, an dieser Art zu predigen. Nun, es war Sitte, es war üblich damals in den Synagogen, dass man die Gläubigen immer wieder an die Geschichte erinnert hat. Die Juden sind übrigens große Meister der Erinnerung. Die Erinnerung, das sich erinnern, spielt eine wichtige Rolle im Judentum. Und ich glaube, das hat wirklich sein Gutes. Es kann auch etwas Negatives haben, wenn du dich immer und immer und immer und immer wieder an den Holocaust erinnerst zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie gesund das ist. Aber wenn du dich immer und immer und immer wieder an die Großtaten Gottes erinnerst, dann ist das sicher etwas Gutes. Und da können wir uns eine große Scheibe abschneiden von den Juden. Wir neigen nämlich im Gegensatz zu ihnen zur Vergesslichkeit. Und vergessen sehr gerne, was der Herr Großes und Gutes in unserem Leben getan hat. Apostelgeschichte 13, die Verse 22 und 23. Paulus predigt. Und nachdem er ihn, die Rede ist von Saul, abgesetzt hatte, erweckte er ihnen den David zum König, den er auch durch sein Zeugnis bestätigte und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Beachte insbesondere auch diese Formulierung, der meinen ganzen Willen tun wird. Gott sucht Menschen, die bereit sind, seinen ganzen Willen zu tun, die bereit sind, ihm ganz nachzufolgen, die bereit sind, nichts von dem zu unterschlagen, was Gott in seinem guten Wort niedergelegt hat. Vers 23, aus dessen Nachkommenschaft hat Gott dem Israel, wie es wörtlich heißt, einen Erretter erweckt, Jesus. Jesus kommt aus der Linie Davids. Und wenn du dich erinnerst, was wir letztes Mal über David gesagt haben, nämlich, dass er ein Mann der Gnade war und vielleicht wie kein anderer vor ihm zur Zeit des alten Bundes die Gnade verstanden hatte und die Gnade praktizierte. Wir sehen das in seinen Äußerungen über die Gnade in den Psalmen und auch die Art und Weise, wie er sich verhalten hat und wie es den Menschen erging, die um ihn herum waren. Erinnerst du dich an die 400, die ihn umgaben, die bitter und verschuldet und in Bedrängnis waren und die später seine starken Helden genannt werden? Diese Gnade strahlte aus von David, strömte aus von ihm. Und man könnte sagen, David war dabei, ein Lehrgebäude der Gnade aufzubauen und zu praktizieren. Gnade war für ihn höher als das Gesetz. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte er nach seinem Fehltritt mit Bathseba sagen müssen, das war's, Gott, ich habe es verspielt, mein Volk Israel, ich habe es verspielt, ich kann nicht länger König sein. Stattdessen geht er hin, nimmt die Gnade Gottes für sich in Anspruch und regiert weitere 20 oder 30 Jahre oder wie lange. Auch davon können wir lernen. Wir neigen alle dazu, menschlich gesprochen, in Verdammnis zu versinken, wenn wir es einmal verpatzt haben. Und zwar wegen viel kleineren Sachen als das, was David getan hat. Das war keine kleine Sache, wie ihr alle wisst. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott dem Israel einen Erretter erweckt, Jesus. Nun, wir wissen, dass Jesus nur nach dem Fleisch ein Nachkomme Davids war. Jesus stammte nicht wirklich von David ab in der Linie. Sein Vater, Josef, war aus dem Hause Davids, aber er war ja nicht sein leiblicher Vater. In welchem Sinne kam denn Jesus noch viel mehr aus der Linie Davids? In dem Sinne, dass er ein Mensch der Gnade war. In dem Sinne, dass er ein Lehrgebäude der Gnade aufrichtete. In dem Sinne, dass er die Gnade verkörperte. Die Gnade, die David angefangen hatte zu erkennen, verkörperte sich in Jesus Christus. Jesus war in erster Linie eines, nämlich ein Mensch der Gnade. Er war vollkommen Gottes Sohn, aber in dem, was er Mensch war, er war auch vollkommen Mensch, du erinnerst dich, lebte er als ein Mensch der Gnade. Das, was er tat, was er tun konnte im Auftrag Gottes, kam nicht zuletzt durch die Gnade und durch die Fülle der Gnade, die in ihm verkörpert war. Wir haben oft eine falsche Vorstellung von Jesus und wie Jesus gelebt hat und warum Jesus so leben konnte, wie er gelebt hat. Wir alle glauben und wissen, dass Jesus ein absolut sündloses Leben geführt hat auf dieser Erde. Und recht so. Aber wisst ihr was? Er konnte das nicht tun, weil er der Sohn Gottes war, sondern er konnte es tun, weil er als Mensch auf dieser Erde aus der Gnade lebte. Warum betone ich das? Deswegen, weil dieselbe Gnade auch uns befähigt, ein sündloses Leben zu führen. Nicht im selben absoluten Sinne wie Jesus. Wir werden von Zeit zu Zeit strauchen, aber im Großen und Ganzen, das große Bild unseres Lebens, muss nicht und wird nicht von Sünde geprägt sein, wenn wir es verstehen, aus der Gnade zu leben. Jesus war also und ist noch immer in diesem Sinne ein Nachkomme Davids. Wenn wir Jesus betrachten im Neuen Testament, wenn wir die Geschichte der Gnade weiterverfolgen, könnte man sagen, zuerst einmal müssen wir feststellen, welches griechische Wort in der Bibel im Neuen Testament verwendet wird für Gnade. Ihr erinnert euch, wie ich gesagt habe, im Alten Testament, im Hebräischen, gibt es zwei hebräische Wörter, die mit Gnade übersetzt werden, nämlich Chen und Chesed. Ähnliche Worte mit einer ähnlichen Bedeutung, aber doch zwei verschiedene Wörter. Im Neuen Testament gibt es Gott sei Dank nur noch ein griechisches Wort, das mit Gnade übersetzt wird, nämlich das griechische Substantiv Charis, Charis, transliteriert, Charis. Von diesem Wort leiten wir Begriffe wie charismatisch ab, Charismata, die Geistesgaben, Charizomai, gnädig vergeben oder gnädig schenken. Solche Wörter leiten sich alle vom ursprünglichen Begriff Charis, das übersetzt wird mit Gnade, ab. Dieses Wort Charis, das manchmal auch mit Dank übersetzt wird, ist auch ein interessanter Zusammenhang, insbesondere heute am eidgenössischen Dankbußen-Betag, erscheint 147 Mal im Neuen Testament. 147 Mal. Und das Interessante ist, die erste Stelle, wo das Wort im Neuen Testament erscheint, ist nicht etwa im Matthäusevangelium oder im Markusevangelium, sondern in Lukas 1, Vers 30. Und dort in Bezug auf Maria. Und darüber wird Katharina nächstes Mal dann predigen. Das lasse ich ihr. Als Frau ist sie prädestiniert, über Maria zu predigen. Und vielleicht hast du gedacht, wahrscheinlich werde ich niemals im biblischen Glaubenszentrum Schaffhausen eine Predigt über Maria hören. Du hast dich getäuscht. Du wirst eine Predigt über Maria hören. Weil auch sie eine Frau der Gnade war. Das war es, was sie auszeichnete. Nicht, dass sie die Mutter Gottes war oder etwas in dieser Art oder dass sie bei leibhaftigem Leib in den Himmel auffuhr. Das war nämlich nicht so. Sondern, dass sie eine Frau der Gnade war. Und die nächste Stelle bezieht sich auf Jesus. Es ist interessant, dass dieses Wort Charis nicht sehr häufig vorkommt in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte. Sondern, dass es ein Wort der neutestamentlichen Briefe ist, könnte man sagen. Aber lass uns jetzt diese erste Stelle anschauen, wo das Wort bezüglich Jesus verwendet wird. Und das Überraschende für mich gestern Abend war, die Stellen, wo Gnade im Zusammenhang mit Jesus erwähnt wird, in den Evangelien kannst du an zwei Händen abzählen. Das bedeutet natürlich nicht, dass er nichts mit Gnade zu tun hatte oder dass das nicht wichtig war, sondern wir sehen daran etwas, das uns über die Integrität des Wortes Gottes etwas sagt, nämlich, dass sich die Schreiber der Evangelien extrem zurücknehmen konnten. Wisst ihr, sie alle haben gewusst, dass Gnade eine wichtige Rolle spielt im Heilsplan Gottes. Denkst du nicht, Matthäus und Markus hätten auch etwas zu sagen gehabt über die Gnade und den Zusammenhang zwischen Jesus und der Gnade? Aber sicher, meinst du nicht, Lukas und Johannes hätten mehr zu sagen gewusst bezüglich der Gnade und des Zusammenhangs der Gnade mit Jesus? Viel mehr hätten sie gewusst. Aber der Heilige Geist hat sie so geleitet. Sie haben Rückschau gehalten und haben quasi Jesus beschrieben, wie sie ihn wahrgenommen haben, als er auf dieser Erde lebte und mit ihnen wandelte. Und das war eine andere Perspektive, als sie die einnehmen konnten, die nach der Auferstehung lebten. Paulus hatte eine ganz andere Perspektive auf den historischen Jesus als Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Deswegen kann Paulus sagen in 2. Korinther 5, 16, deswegen kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Selbst wenn wir Christus im Fleisch kennengelernt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Jetzt kommen wir endlich zu dieser ersten Stelle. Lukas 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Das war die Schlachter 2000 Übersetzung. Vielleicht bemerkst du, dass in deiner Übersetzung die Worte im Geist nicht erscheinen. Aber ich möchte, dass du verstehst, diese Worte gehören dorthin. Denn Jesus, dass Jesus im Natürlichen wuchs, das ist eigentlich nicht der Erwähnung wert. Dass Jesus als Kind größer wurde, dass er an körperlicher Kraft zunahm, das musst du nicht extra erwähnen. Aber dass er im Geist stark wurde, das ist der Erwähnung wert. Und deswegen glaube ich, dass die Lesart des Textus Receptus hier von Schlachter und Luther auch so übersetzt, die bessere ist, die richtigere ist. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und diese Aussage betrifft eine Zeit, bevor Jesus 12 Jahre alt war. Denn unmittelbar danach lesen wir diese Begebenheit, wo Jesus zusammen mit seinen Eltern zum Passafest nach Jerusalem kam und einfach im Tempel blieb. Und wie sie ihn dann nach mehreren Tagen suchen mussten und schließlich fanden, wie er da saß und sich mit den Lehrern austauschte, mit den Rabbinern diskutierte, mit den Gesetzesgelehrten diskutierte und große Gelehrsamkeit an den Tag legte mit 12 Jahren, die alle erstaunte. Unmittelbar davor wird uns gesagt, und Gottes Gnade war auf ihm. Auf einem Kind, auf einem 11-, 12-Jährigen war Gottes Gnade. Nun, du sagst, ja, aber das war halt Jesus. Natürlich war Gottes Gnade auf ihm, er war schließlich Gottes Sohn. Nein, ich glaube, dass uns hier die Entwicklung Jesu als etwas Exemplarisches aufgezeigt wird, wie es auch bei anderen Menschen der Fall sein kann. Auch unsere Kinder können mit 12 Jahren die Gnade Gottes auf sich haben und eine Gelehrsamkeit an den Tag legen, die selbst die Lehrer in Erstaunen versetzt. Nimm das in Anspruch für deine Kinder. Wenn du Kinder hast, denk nicht, ja, sie werden irgendwie so knapp nur durch die Schule kommen. Sie werden mit knapper Not den Hauptschulabschluss schaffen. Nein, sondern nimm in Anspruch, dass die Gnade Gottes in ihrem Leben etwas bewirken kann in Bezug auf ihre Lernfähigkeit. Nimm das in Anspruch. Bei Jesus war es so. Wir müssen uns verabschieden von diesem falschen Jesusbild, das wir haben, dass Jesus immer die Freifahrkarte, den Freifahrschein zugesteht. So, Jesus musste sich um nichts bemühen, er war schließlich der Sohn Gottes, die Gnade war auf ihm und so weiter und deswegen klappte das Ganze einfach, von übernatürlicher Hand geführt. Nein, Jesus war in dem, was er als Mensch lebte, genau denselben Gesetzmäßigkeiten und Umständen unterworfen wie wir. Das dürfen wir nie vergessen. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Er war ein Mensch der Gnade. Und so können auch wir Menschen der Gnade sein und unsere Kinder schon früh zu Menschen der Gnade erziehen. Denn du erinnerst dich, ich habe in diesen ersten beiden Teilen schon ausgiebig auch gesagt, Gnade bedeutet nicht nur, dass deine Schuld zugedeckt wird, sondern Gnade ist eine Rundumbefähigung. In allen möglichen Bereichen. Gnade kann dich befähigen, ein besserer Schüler zu sein. Gnade kann dich befähigen, ein besserer Mitarbeiter zu sein. Gnade kann dich befähigen, deine intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln und auszunutzen. Die nächste Stelle, Lukas 2, Vers 52, und zwar nach der Luther-Übersetzung. Hier heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ich habe absichtlich die Luther-Übersetzung vorgelesen, weil Luther das Wort hier auch mit Gnade übersetzt. Andere übersetzen es mit Gunst. Und das ist wieder dieser zweite Aspekt der Gnade. Charis bedeutet Gnade/Gunst. Jesus nahm zu an Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Diese Aussage, ebenfalls interessant, wird gemacht direkt nach dieser Begebenheit mit Jesus im Tempel. Mit anderen Worten, seine Entwicklung hörte nicht auf mit 12 oder 13, sondern sie ging weiter. Er nahm weiter zu. Und das Wort hier für zunehmen, Jesus nahm zu, ist ein besonders interessantes griechisches Wort, das ein bisschen schwach übersetzt ist. Es ist nämlich das Verb prokopto. Und zwar in einer aktiven Form kommt es hier vor. Und prokopto, weißt du, was prokopto eigentlich bedeutet? Dieses Wort wurde verwendet im Schmieden von Metallen. Und zwar, wenn ein Schmied Metall breithämmern will, auseinandertreiben will, um eine größere Fläche mit diesem Metall zu erreichen, dann hämmert er dieses Metall, bis es auseinandergetrieben wird, bis es vorwärts getrieben wird, bis es in die Form kommt, die es eigentlich haben soll. Oder dieses Wort wurde auch verwendet, wenn man zum Beispiel einen neuen Weg durch den Wald schneiden wollte. Das Voranschreiten dieses Weges durch den Wald war prokopto. Man schnitt einen Baum nach dem anderen, man hieb einen Baum nach dem anderen um diesen Weg vorantreiben zu können. in diesem Sinne zunehmen. Und weil das Verb dort in der Aktivform vorkommt, wissen wir, dass Jesus nicht einfach sich passiv dem Lauf der Dinge überließ, sondern dass er etwas tat. Jesus drängte voran, Jesus drängte vorwärts, er trieb das, was er war und was er sein würde, vorwärts, aktiv. Er wusste um seine Berufung, er wusste um seine Aufgabe, nicht in einem umfassenden Sinne, noch nicht. Aber er wusste, da ist etwas in meinem Leben, das ich vorantreiben muss, das ich pflegen muss, für das ich mich einsetzen muss, für das ich Hindernisse aus dem Weg räumen muss. Und das tat er, prokopto. Jesus preschte voran. Das ist ein ganz anderes Bild, als es uns die üblichen Übersetzungen hier vorgeben wollen. Und es stimmt, weil es im griechischen Grundtext tatsächlich so heißt. Man könnte diesen Vers also auch übersetzen. Und Jesus schritt stetig und bestimmt auf seinem Weg voran und nahm zu an Weisheit, an Reife und Gunst bei Gott und Menschen. Wiederum, dass er an Alter zunahm, ist nicht wirklich der Erwähnung wert. Da war Jesus auch keine Ausnahme. Er nahm an Alter zu, während er auf dieser Erde lebte. Wofür steht das Wort also? Natürlich für Reife. Jesus nahm zu an Reife. Ein weiterer interessanter Aspekt an dieser Schriftstelle ist, musste Jesus tatsächlich wachsen in diesen Dingen? Das ist wieder so diese falsche Vorstellung, wir müssen sie einmal mehr ausräumen. Das Gnadenpaket, die Befähigung, die Salbung fielen nicht einfach vom Himmel oder waren Jesus in die Wiege gelegt, sondern da war eine Entwicklung. Sündloser Sohn Gottes, alle Tage seines Lebens, aber wachsend als Mensch, hin zu dem, was Gott für ihn geplant hat. Versteht ihr? Er ist in allem uns gleich geworden. Nicht nur in manchen Dingen, er ist in allem uns gleich geworden. Das bringt dir einen neuen Jesus. Einen Jesus, der dich wirklich versteht in deinen Alltagskämpfen. Einen Jesus, der dich wirklich versteht, wenn du einmal mehr an dem Punkt angekommen bist, wo du denkst, es geht nicht weiter. Diese Entwicklung, dieser Prozess, den ich durchlaufe, wann hört der endlich auf? Wann kommt endlich das große Paket vom Himmel? Es wird nicht kommen, aber Jesus versteht dich. Er versteht deine Kämpfe, weil er dasselbe durchgemacht hat. Weil er denselben Prozess durchlaufen hat. Weil es auch ihm vielleicht manchmal so vorgekommen ist, wie wenn er nie am Ziel ankommen würde. Kannst du dir das vorstellen? Jesus war ganz Mensch. Und ich denke, wenn du einmal verstanden hast, und ich meine, dass Jesus das relativ früh verstanden hat, ich bin der Messias, was auch immer das im Einzelnen heißen würde, das ist eine Vorstellung, vor der du erst einmal zurückschrecken kannst. Und vielleicht bist auch du schon vor deiner Berufung zurückgeschreckt. Und lass mich dir sagen, du bist nicht der Messias. Mit anderen Worten, deine Berufung ist um Vielfaches kleiner als die von Jesus. Aber mit der Gnade, die ihn dazu befähigte, das zu sein, was Gott für ihn geplant hatte, wirst auch du das sein können, was Gott für dich geplant hat. Lukas 4, Vers 22 und damit die letzte Stelle im Lukas-Evangelium, wo das Wort Gnade vorkommt. Und es sind einzelne Stationen, die hier abgedeckt werden und wo jedes Mal wieder von Neuem gesagt wird, dass Jesus ein Mensch der Gnade war. Lukas 4, Vers 22, unmittelbar nach der Antrittspredigt Jesu in Nazareth, wie man es nennen könnte, Jesus war aus der Wüste zurückgekommen, kehrte nach Nazareth zurück in seine Synagoge und hielt dort sozusagen eine Antrittspredigt, zitierte aus Jesaja 61 und sagte zum Schluss, dieses Wort hat sich heute vor euren Ohren erfüllt. Und dann heißt es hier, und alle in der Synagoge gaben ihm Zeugnis, bestätigten ihn und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. So weit, so gut. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und hier haben wir einen sehr wichtigen Punkt, von dem wir viel lernen können. Siehst du, dass diese Leute zuerst begeistert waren über Jesus? Einer von ihnen, ein bisschen ein seltsamer Typ zwar, aber doch einer von ihnen, ja, der Sohn des Zimmermanns, war nach einer 40-tägigen Wüstenwanderung, vielleicht wusste man das sogar, zurückgekommen, um jetzt in der Synagoge eine Predigt zu halten, aus dem Propheten Jesaja vorzulesen. Und obwohl er wahrscheinlich nicht viel mehr tat, als diese Schrift vorzulesen und zu sagen, dass sich dieses Wort vor ihren Ohren erfüllt hätte, bestätigen sie ihm, dass Worte der Gnade aus seinem Mund hervorgegangen waren. So weit, so gut, wenn sie hier auf den Zug aufgesprungen wären, hätte das Ganze einen anderen Ausgang nehmen können. Dann wäre Nazareth vielleicht nicht ein unbedeutendes Kaff geblieben, das es heute noch ist, sondern Nazareth hätte Ehre bekommen als die Stadt, aus der Jesus kommt und in der Jesus aufgenommen worden war und die Unterstützer waren von Jesus und so weiter. Aber nein, hier kommt ein wichtiger Punkt. Sie erinnerten sich an seine natürliche Herkunft, an seine natürliche Abstammung und sagten, aha, Gnade kommt aus seinem Mund, aber wir können es nicht annehmen, weil er ist ja nur einer von uns. Und weißt du, ich denke, dass es vielen, auch in unserer Gemeinde, die uns besuchen hier, manchmal so geht, dass sie denken, ja, ist ja eine gute Predigt gewesen, wo der Rotli da gehalten hat, aber er ist ja nur einer von uns. Wir kennen ihn ja schon von der Schule her. Wir kennen ihn ja als den, was weiß ich, was ich alles einmal war, ja. Das stimmt alles, ich war das alles einmal. Aber die Gnade hat mein Leben verändert. Die Gnade hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Und ich möchte behaupten, das ist nicht mehr dasselbe, was ich vor 15, 20 oder 25 Jahren war. Sondern das ist etwas anderes. Ich habe es der Gnade zu verdanken. Und du tust gut daran, wenn du einen Nutzen haben möchtest von dieser Gemeinde und von meinen Predigten, dann denk nicht jedes Mal, ja, das ist ja nur der Rot. Das ist ja nur ein Schaffhauser. Was kann aus Schaffhausen Gutes kommen? Viel Gutes kann aus Schaffhausen kommen, wenn du dich auf die Gnade verlässt und nicht auf das Natürliche. Wir müssen wegkommen von diesem Schauen auf das Natürliche. Nein, aus Schaffhausen kann nichts Gutes kommen. Wir müssen da und dorthin fahren. Wir müssen diesen und jenen hören. Und von dem nehmen sie es dann an. Dabei predigen wir seit Jahren dasselbe. Wisst ihr, ich denke manchmal, viele Leute sind heute begeistert von Joyce Meyer. Ja, Joyce Meyer hat einen riesigen Dienst in Deutschland. Wisst ihr, aus welchem Haus Joyce Meyer kommt? Wisst ihr, dass Joyce Meyer eine überzeugte Glaubenspredigerin ist? Du kannst sie in eine Tüte werfen mit Kenneth Hagin, Kenneth Copeland und all diesen verrufenen Predigern. Sie gehört zu diesem Haufen. Und wenn du sie fragen würdest, würde sie das bestätigen. Und wenn du ihre Lehre genau analysierst, wirst du sehen, sie predigt genau das. Bekenne mit deinem Mund, was du in deinem Herzen glaubst, und du wirst haben, was du sagst. Erneuere deinen Sinn, erneuere deinen Sinn, erneuere deinen Sinn. Achte auf deine Worte. Me and my big mouth. Ich und mein großer Mund, hat sie geschrieben. Aber die Leute wollen lieber nach Hannover, nach Berlin oder nach sonst wohin reisen, um die Wahrheit zu hören. Nun, es sei ihnen nicht vergönnt. Aber bitte lerne es, die Wahrheit anzunehmen. Hier, lokal, wo sie hier gepredigt wird. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und dort kippte das Ganze. Dort kippte das Ganze so sehr, dass sie ihn aus der Stadt hinaustrieben und von einer Klippe stürzen wollten. Oh, Jesus brauchte Gnade. Jesus brauchte Gnade mit diesen Leuten. Kannst du dir vorstellen, wie Jesus Gnade brauchte mit diesen Leuten? Jetzt kommen wir zu einem zweiten Evangelium, wo einiges über die Gnade drinsteht bezüglich Jesus. Und zwar ist es das Johannesevangelium. Lukas und Johannes sind die einzigen beiden Evangelisten, die über die Gnade im Zusammenhang mit Jesus berichten. Johannes 1,14 ist die erste dieser Stellen. Hier heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier siehst du mehrere Qualitäten des fleischgewordenen Wortes auf einmal. Jesus war voller Herrlichkeit. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen, Einziggeborenen vom Vater, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und womit begann das Ganze? Das Ganze begann damit, dass das Wort Fleisch wurde. Dass das Wort sich inkarnierte, wie man es theologisch ausdrückt. Das Wort wurde Fleisch. Jesus war eine Inkarnation Gottes in menschlicher Gestalt. Voller Gnade und Wahrheit. Nun, diesen Aspekt vergessen wir häufig. Wir vergessen oft, dass Jesus ein Mensch voller Gnade war. Gnade in seinem Umgang mit Menschen, Gnade, wie er mit bestimmten Situationen umging. Du erinnerst dich an die Geschichte mit der Ehebrecherin. Was tat Jesus? Jesus überlegte überhaupt nicht, ob diese Frau nach dem Gesetz gesteinigt werden müsste oder nicht. Das war für ihn gar keine Frage. Als Jesus in den Boden vor sich schrieb, in den Sand vor sich schrieb, da schrieb er nicht Schriftstellen auf, die diese Frau verurteilten, sondern wenn er Schriftstellen aufschrieb, dann solche wie Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Er suchte einen Weg, die Gnade zu praktizieren. Er suchte einen Weg, dieser Frau Gnade mitteilen zu können. Und das tat er auch. Durch seine Weisheit. Siehst du, es war eine Kombination aus Wahrheit, Gnade, Weisheit, Erkenntnis des Wortes Gottes. Wir verstehen die Gnade falsch, wenn wir denken, die Gnade ist so wie ein nasser Schwamm, den Gott nimmt und alles einfach ausradiert. Alles einfach auswischt, egal wie und warum und was wir getan haben. Nein. Sondern Gott lässt uns Gnade angedeihen auf einem Weg der Weisheit und auf einem Weg, der dem Wort Gottes entspricht und auf einem Weg, wo er sicher gehen kann, dass wir etwas lernen dabei. Billige Gnade ist, du sündigst und denkst, ja, Gott vergibt's ja wieder, gehst schnell hin und sagst, ich bekenne das Blut Jesu über meiner Sünde, okay, ist wieder gut, Amen, und gehst hin und sündigst das nächste Mal. Das ist billige Gnade. Aber die Gnade, die Gott dir zukommen lassen möchte, ist dieselbe Gnade, wie Jesus dieser Ehebrecherin zukommen ließ. Nämlich eine Gnade, die dich auffordert, geh hin und sündige nicht mehr. Johannes 1, die Verse 16 und 17. Unmittelbar danach also sagt Johannes der Täufer, ist es, der da spricht hier. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist ein bisschen missverständlich hier, dieses geworden. Das brächte eigentlich zum Ausdruck, dass Gnade und Wahrheit ohne Jesus gar nicht existieren würden. Dass also Gnade und Wahrheit eigentlich erst durch Jesus Christus in Existenz gekommen sind. Sie sind geworden durch ihn, steht hier vermeint. Aber das entspricht nicht dem Bild, was wir von Gott haben können und sollen aufgrund der Schrift, denn Gott selbst ist gnädig. Die Gnade, die Wahrheit ist nicht durch Jesus Christus erst entstanden, sondern hier erscheint das griechische Verb ginomai. Und ginomai kann mehrere Bedeutungen haben. Es kann werden bedeuten, es kann entstehen bedeuten, es kann in diesem Sinne geworden bedeuten, aber es hat auch folgende Bedeutung. Jemand erscheint auf der Bühne der Geschichte. Wir reden manchmal bildhaft davon, dass jemand auftritt auf der Bühne der Geschichte, dass jemand erscheint auf der Bühne der Geschichte. Und mit Jesus und durch Jesus sind Gnade und Wahrheit in Person aufgetreten auf der Bühne der Geschichte. Mit anderen Worten, sie sind sichtbar geworden. Sie waren schon vorher da. Sie waren von Ewigkeit her da. Aber sie wurden sichtbar. Sie traten in Erscheinung in der Person Jesu Christi. Mit anderen Worten, wenn du es mit ihm zu tun hattest, dann hattest du es mit Gnade und Wahrheit in Person zu tun. Oh, und was ist das für ein Umgang? Halleluja. Und weißt du, dasselbe gilt auch für uns. Wenn wir es mit Jesus zu tun haben, dann haben wir es zu tun mit Gnade und Wahrheit. Aber in dieser Kombination. Nicht Gnade ohne Wahrheit und nicht Wahrheit ohne Gnade. Die Wahrheit ohne die Gnade kann sehr hart und sehr scharf sein. Sondern diese ausgewogene Kombination aus Gnade und Wahrheit. Gnade, die der Wahrheit entspricht. Gnade, die Wahrheit vermittelt. Gnade, die dazu befähigt, Wahrheit zu erkennen und so weiter und so fort. Immer diese ausgewogene Kombination. Gnade, die dich in Wahrheit wachsen lässt. Hier in Vers 16, Johannes 1, Vers 16, haben wir im Griechischen eine sehr interessante Formulierung. Es wird hier übersetzt, und zwar Gnade um Gnade. Im Griechischen lautet das Kai Charin anti Charitos. Und wörtlich übersetzt würde das bedeuten, und Gnade anstelle der Gnade. Denn das zweite Vorkommen Gnade steht im Genitiv. Gnade anstelle der Gnade oder anders übersetzt, nämlich Gnade anstelle der Gnade. Nun, was bedeutet das? Du denkst, ich verstehe ja schon die Formulierung Gnade um Gnade nicht. Was soll jetzt aber Gnade anstelle von Gnade bedeuten? Kenneth Wüst, der Professor für neutestamentliches Griechisch war am Moody Bible Institute bis zu seinem Tod im Jahr 1962, übersetzt diese Formulierung mit «and grace in exchange for grace». Gnade im Austausch für Gnade. Nun, wie soll ich mir das vorstellen, Pastor Manfred? Bitte hilf mir auf die Sprünge. Ganz einfach. Wir müssen nie bei der Gnade bleiben, die wir einmal hatten, sondern wir können immer wieder neue Gnade beziehen. Weißt du, es kann vorkommen, dass wir aus einer Gnade herauswachsen oder dass uns eine Gnade vermeintlich nicht mehr genügt. Dann ist sofort wieder neue Gnade da. Wenn du eine Gnade durchlebt hast, zum Beispiel die Gnade des Single-Seins, die Gnade des Alleinlebens, dann bedeutet das nicht, dass du dein Leben lang in dieser Gnade verharren musst, sondern Austausch, Gnade im Austausch für Gnade bedeutet, dass genauso wie du Gnade hattest, als Single zu leben, du nachher die Gnade hast, in einer Ehe zu leben. Gnade im Austausch für Gnade bedeutet, du warst Zeit deines Lebens ein armer Schlucker, jetzt machst du ein Millionenerbe. Das heißt mit anderen Worten, du musst mit Geld lernen umzugehen. Ja, und du tust gut daran, zu lernen mit Geld umzugehen, wenn du eine größere Erbschaft gemacht hast und vorher nie viel Geld hattest. Du brauchst jetzt also eine andere Gnade, als du sie vorher hattest. Vorher hattest du die Gnade, mit wenig auszukommen, und das ist eine Gnade, meine Lieben. Das ist eine Gnade von Gott. Es ist eine Befähigung, wenn jemand es versteht, in dem, was er hat, zufrieden zu sein und mit dem auszukommen, was er hat, insbesondere auch. Aber es ist genauso eine Gnade von Gott, reich zu sein, um mit viel umgehen zu können, um mit viel auskommen zu können, ohne über die Stränge zu schlagen. Paulus sagt, er versteht sich auf beides, Mangel zu haben und die Fülle zu haben. Er ist in alles eingeweiht. Wodurch? Durch die Gnade. Gnade im Austausch für Gnade. Weißt du, ich lebe heute nicht mehr in derselben Gnade wie vor 20 Jahren, kurz nachdem ich mich bekehrt hatte. Natürlich, substanziell ist es dieselbe Gnade. Aber ich stehe heute in anderen Aufgaben. Ich habe andere Verantwortungen. Ich habe mit anderen Menschen zu tun. Also brauche ich neue Gnade. Und viele machen den Fehler, dass sie immer bei der Anfangsgnade stehen bleiben. Dass sie immer bei der Gnade stehen bleiben, durch die sie errettet wurden. Ja, es ist die Gnade, die dich errettet hat, Halleluja dafür. Aber das ist nicht unbedingt dieselbe Gnade, die dich 20 Jahre später im Glauben hält und im Glauben erfolgreich sein lässt. Und dich zu einem umgänglichen Menschen macht, dich zu einem umgänglichen Ehepartner macht, dich herrschen lässt über die Sünde. Es ist nicht unbedingt dieselbe Gnade. Weißt du, die Gnade, die errettende Gnade des Anfangs, hat bei mir manchmal auch ein Auge zugedrückt in den ersten Wochen, Monaten und Jahren meines Christenlebens. Aber das ist nicht dieselbe Gnade, die heute auf meinem Leben ist und von der Gott auch erwartet, dass ich ihr gemäß und auf ihrer Höhe lebe. Bestimmte Dinge würde Gott bei mir nicht mehr durchgehen lassen. Und so ist es auch bei dir. Bestimmte Dinge, die ich vor 10, 15 Jahren mit einem Augenzwinkern tun konnte, würde Gott bei mir nicht mehr durchgehen lassen, sondern es würde entsprechende Folgen haben. Und so müssen wir wachsen in der Gnade, zunehmen in der Gnade, es zulassen, dass die Gnaden sich austauschen. Erinnerst du dich an das Zitat von John Wesley? Du bist von 10.000 Gnadenerweisen umfangen. Sie sollen dich in demütige Dankbarkeit versetzen. Dank Buß und Bettag. Sei ein bisschen dankbar für diese 10.000 Gnadenerweisungen, die um dich herum sind und dich umfassen und dir zur Verfügung stehen. Brauchst du Gnade, deine Kinder zu erziehen? Nimm sie. Sie ist da. Sie soll dich erreichen. Brauchst du Gnade, aufzusteigen im Beruf? Brauchst du Gnade, erfolgreich zu sein? In Familie, Beruf, Gemeinde? Brauchst du Gnade? Nimm sie. Diese Gnade ist da. Diese Gnade steht dir zur Verfügung. Wenn du in diesen Kreislauf der stets neuen und erneuerten Gnade hineinkommst. So wie die biblischen Schreiber hier vorschlagen. In Johannes 1, 16 und 17 wird uns ein Gegensatz aufgezeigt, der sehr wichtig ist für unser Verständnis. Nämlich Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus in Erscheinung getreten oder auf der Bühne der Geschichte aufgetaucht, könnte man sagen. Mose war nur ein Mittler. Das Gesetz kam durch Engel in der Hand eines Mittlers, sagt der Hebräerbrief. Mose war ein Mittler. Er lebte selbst nicht wirklich auf der Höhe des Gesetzes. Aber Jesus war eine Verkörperung, eine Inkarnation von Gnade und Wahrheit. Und uns wird hier ein Gegensatz gezeigt, nämlich der Gegensatz zwischen Gesetz und Gnade. Wenn du zur Gesetzlichkeit neigst, wenn du ein Mensch bist, der es gerne klar und deutlich schwarz auf weiß nachliest, was muss ich tun, was soll ich lassen? Pastor Manfred, bitte sag mir doch, gib mir eine Liste mit Musik, die ich als Christ noch hören darf. Pastor Manfred, bitte gib mir eine Liste mit Filmen, die ich als Christ noch sehen darf. Pastor Manfred, bitte gib mir eine Liste mit Freizeitaktivitäten, die ich als Christ mit gutem Gewissen ausüben darf. Viele Leute denken so. Viele Leute funktionieren so. Ja, darf ich jetzt da noch? Darf ich das noch als Christ? Das sollte gar nicht die Frage sein. Sondern die Frage sollte für dich sein, was tut mir gut? Worin fühle ich mich wohl? Worin geht es mir gut? Worin kann ich den Heiligen Geist noch erleben? Wenn du denn so fragen willst, so denken willst. Aber es gibt sehr viel Musik, da fliegt der Heilige Geist aus dem Fenster, wenn du sie anmachst. Ich sag's dir. Und leider nicht nur weltliche Musik, es gibt auch christliche Musik, wo der Heilige Geist schnell aus dem Fenster flattert. Weil er Worte der Unwahrheit nicht hören kann. Weil er es nicht hören kann, wenn Leute in seinem Namen Dinge singen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Amen oder Owe? Wie Pastor Peter immer gesagt hat. Johannes 8, die Verse 31 und 32. Warum ist die Wahrheit dem Gesetz überlegen? Warum sollten wir aus Gnade und Wahrheit leben und nicht aus dem Gesetz? Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das griechische Verb eleutereo, frei machen, sprich euch von Sklaven zu Freien machen. Nie wieder Sklaverei, nie wieder unter der Sklaverei des Gesetzes, noch unter der Sklaverei der Sünde. Nie wieder. Du bist ein freier Mensch, wenn du die Wahrheit erkennst. Die Wahrheit wird dich frei machen. Und zwar wird sie dich frei machen von der Sünde, sodass du gar keinen Kontakt mit dem Gesetz mehr brauchst. Du gerätst dann nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt, wenn du nicht mehr sündigst. Also das Gesetz kann dir völlig egal sein, wenn du nicht sündigst. Paulus sagt an einer anderen Stelle, das Gesetz ist für solche, die sündigen. Um ihre Sünde aufzudecken, um ihre Sünde definieren zu können. Das brauchst du nicht, wenn die Wahrheit dich frei gemacht hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Gesetz kann dich niemals frei machen. Das Wissen darum, dass du etwas nicht tun sollst, was der Pastor gesagt hat, was der Evangelist gesagt hat, was in der Bibel steht, diese Wahrheit wird dich nicht frei machen. Diese Wahrheit, die Wahrheit des Gebotes, kann dich und wird dich nicht frei machen. Welche Wahrheit ist es, die dich frei macht? Die Wahrheit der Gnade. Die Wahrheit der personifizierten Gnade in Jesus Christus. Die Wahrheit, dass wir zu einem Thron der Gnade kommen und nicht zu einem Thron des Gerichts. Die Wahrheit, dass du jederzeit, auch wenn du gesündigt hast, mit Freimütigkeit in seine Gegenwart treten kannst, sagen kann, lieber Jesus, es tut mir leid, ich habe gesündigt, aber du hast mich immer noch lieb. Ich weiß es, ich empfange Gnade, Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4,16. Jederzeit. Diese Wahrheit wird dich auf Dauer freimachen. Seht ihr, viele Menschen haben die falsche Vorstellung, ja, wenn ich diese Dinge nur ein bisschen oberflächlich erkenne und gehört habe 2-3 Mal, dann steht die Freiheit ins Haus. Nein, du musst an dieser Wahrheit bleiben. Diese Wahrheiten begleiten mich seit Jahren. Und ich wachse darin, ich nehme zu darin und ich bin noch lange nicht angekommen. Titus 2, die Verse 11 und 12. Hier haben wir eine Stelle im Neuen Testament, sprich in den Paulusbriefen. Also das, die Evangelien sind auch Neues Testament, ihr versteht mich schon richtig. Aber in diesem zweiten Teil, in der Nachauferstehungszeit, wo von der Gnade Gottes in einer Art und Weise die Rede ist, dass man den Rückschluss auf Jesus ziehen kann. Paulus sagt hier, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Eigentlich wird hier abstrakt von der Gnade gesprochen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Das heißt hier nicht, der Sohn Gottes ist erschienen oder Jesus Christus ist erschienen, sondern die Gnade Gottes ist erschienen. Aber wer war, wer ist diese Gnade Gottes, die erschienen ist, allen Menschen heilbringend? Aber beachte, was sie tut. Sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das ist es, was die Gnade mit uns tun will. Und siehst du, dieselbe Gnade, die Jesus dazu befähigte, die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden zu verleugnen, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben, alle Tage seines Lebens, dieselbe Gnade ist heute da für dich und mich. Und das ist nicht das Gesetz, das hat nichts zu tun mit dem Gesetz, sondern das ist eine Kraft, die weit über das Gesetz hinausgeht. Das Gesetz kann deine Sünde aufdecken. Das Gesetz kann deine Sünde definieren. Die Gnade kann dich davon befreien. Manche haben die falsche Vorstellung, bitte, dann lass die Gnade endlich kommen, damit ich frei werde. Aber hast du bemerkt, dass es hier heißt, die Gnade unterweist uns? Der Prozess der Unterweisung ist unumgänglich. Gnade zu haben, aus Gnade zu leben, bedeutet nicht, den göttlichen Trick herausgefunden zu haben, wie ich nur einmal die Hand heben muss und Gott gibt seine Gnade in meine Hand, ich nehme sie, pflanze sie in mein Herz ein und von da an ist alles anders. Nein, sondern es ist die Kunst, in der Unterweisung zu bleiben. Wolfhard Margis schreibt hier in seinem wunderbaren Buch über Gnade, schreibt er oder beschreibt er ein Trainingsprogramm der Gnade, aus dem ich euch noch zum Schluss 2-3 Abschnitte vorlesen möchte. Ein Trainingsprogramm der Gnade. Der Weg zur Erfahrung der Gnade geht über das Wort Gottes. Dementsprechend beschäftige ich mich mit allen Worten der Schrift, die die Gnade Gottes vorstellen, erklären und rühmen. Sie sind alle so schön, leicht verstehbar und faszinierend, dass der Umgang mit ihnen unweigerlich zu einer Art Sog in die Gnade hineinführt. Mit anderen Worten, du kannst gnadensüchtig werden. Wenn du diesen Lebensstil der Gnade einmal erkannt hast, dann wirst du nicht mehr davon lassen wollen. Wenn du einmal erkannt hast, halt, es ist nicht das Gesetz oder mein Beachten des Gesetzes oder der 10 Gebote oder wie auch immer du es nennen willst, das mich frei macht, sondern es ist die Gnade in meinem Leben, die mich frei machen kann und zwar kontinuierlich, dann wirst du davon nicht mehr lassen wollen. Wenn du einmal erkannt hast und verstanden hast, die Gnade befähigt mich, bestimmte Dinge zu tun. Siehst du, Miriam hatte heute Morgen die Gnade, hier zu stehen und die Ansagen zu machen. Du brauchst Gnade dafür. Du brauchst Gnade, um im Lobpreis spielen zu können. Du brauchst Gnade, um predigen zu können. Ich habe heute Morgen die Gnade zu predigen. Ich habe die nicht immer. Ich kann nicht immer aus dem Stegreif eine Predigt halten. Aber am Sonntag früh ist für mich die Gnade da, zu predigen. Durch Worte der Gnade fülle ich meine Gedanken und mein Herz mit Gnade, sodass ich am Ende schwanger mit Gnade bin. Und Miriam ist auch schwanger mit Leibesfrucht, könnte man sagen, auf gut religiös Deutsch. Aber sie ist auch schwanger mit Gnade. Das Erkennen der Gnade und ihrer Wirksamkeit ist schon fast alles. Die ersten Auswirkungen des Umgangs mit Gnade werden beim Blick zurück nach einiger Zeit leicht erkennbar sein. Ohne dramatische Ereignisse und Aktionen setzt sich mehr und mehr Freude, Sorglosigkeit, Sanftmut und Barmherzigkeit im Verhalten durch. Ist das nicht erstrebenswert? Im Verlauf dieser Gnadenkur treffe ich die Entscheidung und erneuere sie täglich, nicht nur aus Gnade zu leben, sondern auch Gnade zu geben. Nach wenigen Wochen wird ein Nebeneffekt sich unübersehbar anmelden. Er besteht darin, dass durch forcierten Umgang mit Gnade, der zunehmend als leicht und entspannend empfunden wird, eine verstärkte Sensibilität für Wahrheit und Liebe zur Wahrheit entsteht. Denn ohne die Gnade ist die Wahrheit manchmal schier unerträglich. Versteht ihr den Zusammenhang? Wolfhard sagt, du wirst eine Liebe zur Wahrheit erleben, wenn du in der Gnade gewachsen bist. Warum? Weil du die Wahrheit anfängst zu ertragen. Die Wahrheit als Vehikel zur Gnade, das ist ein Umkehrschluss oder eine Gegenseite dazu, die Wahrheit als Vehikel zur Gnade wird deutlich und die Gnade als Schlüssel zur Wahrheit immer wichtiger. Lasst uns zusammen aufstehen. Seid ihr begeistert über die Gnade? Seht ihr, solche Zitate verstehe ich auch nicht beim ersten Mal lesen. Die muss ich auch 2-3 Mal lesen. Und dann habe ich die Gnade, mir die CD zu kaufen und das Ganze noch 2, 3, 4, 5, 6 Mal zu hören, bis ich anfange zu verstehen, um was geht's hier eigentlich. Bitte habe niemals den Anspruch, eine Predigt, die muss ich beim ersten Hören verstanden haben. Das sind schwache Predigten, die du nach einmal Hören verstanden hast. Wo die Wahrheiten so vordergründig und oberflächlich sind, dass sie ein Clipschüler verstehen kann. Nein, sondern das sind gute Predigten, die du 3, 4, 5 Mal hören musst, bis du wirklich verstanden hast, um was es geht. Wir sollen Lernende sein und wachsen und zunehmen in Gnade. Lass uns ein gemeinsames Bekenntnis sprechen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für Jesus. Für Jesus, die Verkörperung der Gnade. Die Verkörperung der Gnade. Danke, dass er Mensch geworden ist. Danke, dass er Mensch geworden ist, genauso wie ich Mensch bin. Genauso wie ich Mensch bin. Danke, dass Jesus mich versteht. Danke, dass Jesus mich versteht. Er hat durch Gnade gelebt. Er hat durch Gnade gelebt, wie auch ich durch Gnade leben kann. Wie auch ich durch Gnade leben kann. Vater, und ich habe gehört, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Dass die Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend allen Menschen. Heilbringend allen Menschen. Die Gnade bringt mir Heil. Die Gnade bringt mir Heil. Die Gnade bringt mir Errettung. Die Gnade bringt mir Errettung. Die Gnade bringt mir Segen. Die Gnade bringt mir Segen. Und deswegen ergreife ich diese Gnade. Deswegen ergreife ich diese Gnade. Und lasse mich von der Gnade unterweisen. Und lasse mich von der Gnade unterweisen, die Gottlosigkeit zu verleugnen. Die Gottlosigkeit zu verleugnen. Die weltlichen Lüste zu verleugnen, die weltlichen Lüste zu verleugnen und ein gottseliges Leben zu führen. Und ein gottseliges Leben zu führen in diesem Zeitlauf. In diesem Zeitlauf. Amen. Amen.